Servus und herzlich willkommen zur 121. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und heute geht es um das Thema Genetik im Bodybuilding. Sollte man es als Ausrede nutzen oder kann man trotzdem das Beste draus machen? Das Ganze wieder mit Tobi heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Nochmal herzlich willkommen an alle zur heutigen Episode. Heute geht es um das Thema Genetik oder beziehungsweise auch die Rolle der Genetik im Bodybuilding. Wir haben heute wieder Tobias Büchner zu Gast. Herzlich willkommen, Tobi. Wie geht's dir? Was gab es heute bisher zu essen? Und was steht heute noch im Plan?
Ja, Marc, danke für die, ich weiß gar nicht, 7. Einladung? 8.
So rum, ja. 7.,
8. Irgendwie sowas, ja. Mir geht's soweit gut. Bin frisch aus dem Deload. Mein Intro war abgeschlossen, mehr oder weniger. Und ja, ready für meinen drittletzten Meso vor der Prep. Ja, bin ready für das nächste Prep-Kapitel auf jeden Fall. Freue mich tatsächlich sehr, sehr drauf. Seit 2019 das erste Mal wieder, wo ich so ein bisschen, oder wo der Prep-Hype auf jeden Fall deutlich größer ist, wie in den letzten Jahren.
Ich glaube, hatte ich auch gesehen bei Lukas, ne, in der Story gesehen.
Ja,
genau. Hast du eine Nachricht geschickt oder so. Ne?
Genau, also es ist so, weißt du, war da 2019 letzte auf der Bühne und dann, auch wenn man immer wieder damit zu tun hat und immer sich wieder vornimmt, ne, auf die Bühne zu gehen, es sind dann immer wieder Dinge, die dann Priorität haben und das Ganze ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber jetzt so mit dem nächsten Jahr, wo das ja auch jetzt schon länger fixiert ist und wo ich das auch nicht mehr weggeschoben habe, wo ich gesagt habe, okay, es wird jetzt schon mal wieder Zeit und es einfach auch greifbarer ist, ist die Vorfreude auf jeden Fall dahingehend schon deutlich höher. Jetzt auch mit der Frühsaison, die das Ganze ein bisschen unterstreicht, mit den ganzen Leuten, die jetzt wieder im Herbst starten, also da kriegt man dann schon auch einfach mehr Bock und jetzt haben wir noch gut 4 Monate circa, bis dann die Prep losgeht.
Nächstes Jahr Frühjahr ist dann, ne?
Richtig. Genau, genau. Ja, weißt du, Herbstsaison ist halt einfach unmöglich. Also sehe ich einfach als unmöglich an. Man kann sicherlich wie in Kubik jetzt mit einem Team im Background ein paar Leute preppen. Alex hat jetzt auch in dem Frühjahr, glaube ich, 4 Leute gepreppt und war selbst auf Prep. Sowas geht schon, aber nicht mit 10, 15 Leuten plus. Ja, das wird halt einfach dann Katastrophe. Und
zumal auch die Betreuung auf den Shows, je nachdem, wenn man auch selber starten will, dann brauchst du da zu viele Helfer.
Genau, genau. Stand jetzt prepp ich eine Person X ja noch im Frühjahr, also mit mir parallel, aber auch andere Klasse, von daher wird es da kein Überschneiden dann geben, dass wir zusammen auf der Bühne stehen. Das ist dann gut machbar, aber alles andere wäre unnötig. Der ganze Rest ist dann.
Das gab es, glaube ich, jetzt beim Louis, ne? War das, glaube ich, mit mehreren
Athleten? Ja, Louis hat ja gefühlt alle Klassen gemacht, die man machen kann. Ja, dementsprechend kann es
natürlich jetzt,
dann,
ne?
Ja, genau, kann es natürlich auch dann zu Überschneidungen kommen. Aber ja, wenn man ja entsprechend vorbereitet ist und die Person auch entsprechend eingerichtet ist, sollte derjenige ja auch ohne, sag ich mal, Zutun oder Zurufen vom Coach vor der Bühne entsprechend performen können. Ja, das heißt, eigentlich sollte das schon machbar sein. Hängt, glaube ich, auch immer davon ab, wen habe ich da halt mit. Ne? Also wenn ich einen First-Timer habe, der noch nicht auf der Bühne war und ich bin beim ersten Auftritt als Coach auch auf der Bühne, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt jemanden hast, der war schon 3-4 Mal auf der Bühne oder hat schon 3-4 Seasons gemacht und der steht halt parallel mit dir auf der Bühne, dann ist es, glaube ich, weniger ein Problem, wenn du da jetzt als Coach nicht zurufen kannst, weil der Athlet versteht ja irgendwo auch, dass du als Coach irgendwo, wenn du Athlet bist, dann da eine entsprechende Rolle einnimmst. Aber wenn man es vermeiden kann, dann kann man es ja vermeiden. Und dementsprechend, geht es dann im Frühjahr zurück auf die Bühne und ich freue mich. Ja, und was ich gegessen habe, wird wahrscheinlich das gleiche sein wie in den ganzen anderen Folgen auch, was ich da immer
Toast
gesagt habe.
Toast mit Eiern,
Shake. Tatsächlich Toast, Ei, Shake heute Morgen, immer noch gleiches Meal. Ja, ändert sich wahrscheinlich auch bis Prep-Kickoff, beziehungsweise in der Prep dann auch nicht, bis auf das Toast
ausfliegt. Weiterhin Spiegel oder Rührei oder gekocht?
Weiter Spiegelei tatsächlich.
Es ist Spiegelei.
Kein Unterschied.
Mit Öl, ohne Öl?
Mit Butter.
Mit Butter,
ja, okay. Ein paar Tomaten dazu, fertig. Ja, und jetzt gerade reisfrei vom Training, auch gleich.
Mit Whey und
Schokolade. Nutella noch, Banane noch. That's it. Gleich Intra, heute Abend Nudeln mit Pesto. Danach Skier, Cornflakes.
Wie sehen die Makros bei dir aus? Wie viele Kalorien hast du aktuell? Also?
Ich glaube, oder ziemlich genau sind es 3450 aktuell. 460 Carbs, 80 Fett und 225 oder so Protein. Und am Trainingstag fallen 40 Gramm Carbs weg. Also mein Intra fällt dann raus.
Was hast du dann da? Malto oder Cluster? Oder?
Intra ist 20 Gramm Cluster und so ein ESN-Elektrolyt-Pack.
Das hat auch dieses neue
Elektrolyt Pro, ja. Das hat auch 20 Gramm Carbs pro Packung. Und die Kombi ist aktuell Intra und ist ziemlich nice. Also,
merkst du einen Unterschied? Also wie lange nimmst du das jetzt?
Ich persönlich finde, dass der Pump im Training deutlich besser ist. Okay. Die Kombination aus diesem Elektrolytpulver und Cluster. Also Pump ist aktuell wirklich geisteskrank, seit ich es habe. Kann jetzt Placebo sein, aber macht ja eigentlich auch Sinn, wenn du Kalium, Natrium, Magnesium im Training entsprechend in einer entsprechenden Menge zusätzlich zuführst mit Carbs. Und ich denke mir gerade auch jetzt, also ich habe das letztes Jahr schon getestet, dann gab es das Produkt ja eine Zeit lang nicht. Und ich denke mir gerade in so den sehr heißen Monaten, die jetzt auf uns zukommen, ist es eine sehr sinnvolle Ergänzung. Also Elektrolytpulver findet ihr eigentlich in anderen Sportarten, im Ausdauersport, sinnvollerweise sehr viel Anklang, ja, und wird da eigentlich regelmäßig eingesetzt. Warum nicht im Bodybuilding auch nutzen? Auch wenn wir natürlich jetzt eine ganz andere Anforderungen an den Körper stellen, aber gerade wenn es heiß ist und wir viel schwitzen, dann macht so eine Kombi, glaube ich, sehr viel Sinn und momentan deutlich sinniger in meinen Augen, als jetzt irgendwie ein Isoclear oder also irgendein Protein noch dazu zu ergänzen. Schmeckt dann entsprechend gut jetzt und funktioniert.
Was hältst du so von Kokosnusswasser?
In Form ist von... Ist an sich ja auch keine schlechte Sache, ne? Hat auch genau den gleichen Effekt, dass du halt einfach entsprechende Elektrolyte zuführst. Hat halt einfach nur sehr, sehr wenig Carbs. Und dementsprechend müsstest du ja relativ viel davon trinken. Ist, glaube ich, relativ teuer. Ich habe es, glaube ich, einmal im Leben getrunken. So. Ich finde es jetzt nicht so geil. Ich glaube, wenn man es feiert, dann kann man es machen. Aber ich glaube, konzentriert auf diese Portion ist das Elektrolytpulver, egal ob das jetzt von ESN oder Vast oder keine Ahnung, was es alles gibt.
Ist konsumiert. Das in so kleinen Packs oder gibt es das in großen Packungen?
Es gibt es nur in so vorgefertigten Packungsgrößen. Ich glaube, 22 Gramm hat eine Packung. Und hat, glaube ich, 17 Gramm Carbs pro Pack. Es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Flavor-Pulver. Und
was kostet so ein Päckchen?
Ist, glaube ich, relativ teuer. Ich glaube, diese Packung mit 30 Stück, nee, mit 15 Stück kostet, glaube ich, 30, 35 Euro.
Okay, also schon ganz
gut. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, weißt du, 2 Euro für ein Intra, 2 Euro für ein Booster gibst du auch aus. Oder 2 Euro für ein Monster. Mhm. Und der Effekt dahingehend, ich meine, ob man es braucht, ist die Frage. Das ist jetzt alles, ne?
Ist so, um die letzten Prozent dann rauszuholen.
Ja, also du kannst ja wahrscheinlich auch einfach Flüssig-Carbs in einen Shaker machen und da eine entsprechende Menge Salz dazu ballern. Da wird es wahrscheinlich genau den gleichen Effekt haben. Ja, ob du dann noch extra Kalium, Magnesium brauchst, weiß ich nicht. Gepuffertes, keine Ahnung, was da alles drin ist. Also kannst du mal schauen online. Da sind halt ein paar Sachen drin, die theoretisch den Trainingseffekt optimieren, aber ob es nötig ist, ist die andere Frage.
Und heute, was steht noch an später?
Nur noch Training eigentlich, schon den Großteil der Arbeit eigentlich durch und ja, vielleicht heute Abend noch ein bisschen Programming für einen Neukunden und dann war es das, jetzt der Podcast und dann,
ja. Sehr gut, das hört sich auf jeden Fall gut an. Worum soll es heute gehen, um die Rolle von Genetik im Natural Bodybuilding? Wie wichtig, denkst du, ist das Thema Genetik in Bezug auf Muskelaufbau?
Wir sprechen von einem Sport, da grundsätzlich ist Genetik im Sport, egal ob wir jetzt vom Bodybuilding sprechen oder von anderen Sportarten, ja mehr oder weniger der entscheidende Unterschied im Hinblick auf Erfolge, mehr oder weniger. Ja, weil hart arbeiten können da draußen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ja, was diese harte Arbeit am Ende des Tages für einen Wert hat, bestimmt mehr oder weniger eigentlich nur die Genetik, weil wir reden von einem Sport, wo die Genetik natürlich auch sehr stark nach außen getragen wird in Form von Optik. Ja, in anderen Sportarten ist Genetik halt mehr auf Performance-Aspekte aus. Ja, Leute, die sehr gut, sehr ausdauernd sind oder sehr, 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 sehr schnell rennen können oder was weiß ich, groß sind und im Basketball erfolgreich sind, I don't know. Ja, können uns jetzt hier jede einzelne Sportart irgendwie rauspicken. Da ist es vielleicht nicht auf Anhieb so offensichtlich, weil es halt mehr um die Leistung in Form von der Performance geht und im Bodybuilding ist es halt offensichtlich, wenn eine Person schlechte Ansätze hat, weniger Muskelmasse, keine Ahnung, einfach von der Struktur her kein schöner Athlet ist, da fällt halt einfach schneller auf, dass die Person wahrscheinlich von der Genetik her nicht die besten Karten hat, ja, was jetzt in anderen Sportarten vielleicht nicht auf Anhieb ersichtlich ist, aber am Ende des Tages macht Genetik halt deutlich mehr aus, als die meisten glauben wollen, ja, weil sie sich halt einreden möchten, dass harte Arbeit vieles davon wegmacht und das ist auch definitiv der Fall, also du kannst sicherlich mit harte Arbeit und durchschnittliche Genetik mehr erreichen wie eine Person, die halt eine schlechte Genetik hat und weniger investiert, eine gute Genetik und weniger investiert. Aber wenn die Person mit guter Genetik trotzdem anfängt, Gas zu geben, dann bist du einfach chancenlos. Und es kann sogar sein, dass Leute mit einer Elite-Genetik sehr wenig investieren und noch besser sind als derjenige, der ultra viel investiert, aber halt, wie gesagt, weniger stark gesegnet ist. Und das sind halt Dinge, die müssen wir irgendwann früher oder später akzeptieren. Wir können das Beste aus dem, was uns Mama und Papa mitgegeben hat, machen. Aber für was das am Ende des Tages reicht, das wird sich dann mehr oder weniger über die Zeit und auch im Vergleich mit anderen irgendwo zeigen. Ja, wenn man dann halt sieht, ob das schmale Schlüsselbein oder die breite Taille oder die schlechten Quad-Ansätze dafür sorgen, dass das, was man sich trotzdem aufgebaut hat, ausreichend ist, um andere zu schlagen oder eben nicht. Ja, und deswegen, man darf sich, denke ich, nicht zu sehr darin verlieren, sich jetzt in einer guten oder schlechten Genetik zu baden oder das als Ausrede zu nehmen. Aber man muss manchmal auch einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen und akzeptieren, dass, keine Ahnung, gewisse Dinge halt einfach nicht veränderbar sind. Ja, also ich denke, gerade im Hinblick auf Knochenbau, da ist es halt, wie es ist. Ja, oder im Hinblick auf Ansätze, wenn du einfach einen sehr hohen Ansatz bei einem, keine Ahnung, bei den Waden hast, so, dann ist es vielleicht was anderes, wie wenn du einen sehr tiefen Ansatz bei den Waden hast. Oder, keine Ahnung, beim Lat ist auch das beste Beispiel, wenn der super tief einschneidet, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der halt groß ausladend wird und du dementsprechend das V-Taper hinkriegst, deutlich eher, wie wenn der Lat halt super hoch ist und so die Hälfte vom Rücken eigentlich nur Lower Back ist. Ja, dann kannst du noch so viel Lat und Lower Lats trainieren. Du wirst wahrscheinlich nie den gleichen V-Taper erzielen, wie jemand, der halt ein Lat hat, der so gerade über dem Glut in die Hüfte reinfährt. Ja, und das sind halt Dinge, da kann man dann schauen, dass man das Beste draus macht und so viel Fleisch wie möglich auf irgendeine Partie bringt. Wahrscheinlich wird es dann gegen entsprechende Leute mit besseren Voraussetzungen nicht reichen.
Das heißt, man muss sich hier dann geschlagen geben und akzeptieren, dass Genetik leider doch deutlich mehr ausmacht, als viele denken.
Ja, also ich würde schon sagen, dass sich viele, wie soll ich sagen, viele, wie gesagt, einerseits dahinter verstecken, ja, und andererseits viele davor auch weglaufen, ja, die eigentlich mehr investieren könnten und, wie gesagt, bessere Athleten theoretisch schlagen könnten, als sie halt nicht so viel investiert haben, schlagen könnten. Aber am Ende des Tages kannst du nichts dagegen tun, wenn dein Schultergürtel halt sehr schmal ist aufgrund von einem schmalen Schlüsselbein und nebendran steht halt jemand, der super weites Schlüsselbein hat. Dann ist in der Frontpose einfach Feierabend. Ja, also da kannst du halt nichts tun. Ja, und dann kannst du über Conditioning kommen, du kannst über dein Posing kommen, du kannst über dein Posing dafür sorgen, dass du halt so breit wie möglich ausschaust. Aber wenn die Person eben mit der besseren Genetik genau das Gleiche macht, dann hast du verloren. Und das ist Sache, der muss man ins Gesicht blicken. Und die Bühne zeigt es halt oft auf sehr ehrliche und manchmal unschöne Weise, ja, weil du schaust für dich vielleicht krass aus, du schaust alleinstehend gut aus, du schaust in deinem Gym vielleicht gut aus, weil da wenig gute Athleten sind, aber auf der Bühne, wo dann halt auch mehr zusammenkommt, da zeigt sich dann halt, was die genetischen Nachteile oder auch Vorteile, ja, wir müssen ja nicht nur von der schlechten Genetik die ganze Zeit reden, wir können ja auch von einer guten Genetik sprechen, mit sich bringen, ja, weil dann, wie gesagt, gehen halt teilweise die Lichter aus, wenn die eine andere Person eine entsprechende Pose aufzieht.
Mhm. Du hast ja jetzt schon den ein oder anderen Athleten gecoacht und auf die Bühne gebracht und betreust ja auch derzeit, weiß nicht, zwischen 60 und 70 Leuten. Siehst du da auch so Muster in Anführungsstrichen, dass einer von 10, also siehst du, dass keine Ahnung, 3 oder 5 deiner Athleten eine brutale Genetik haben, dann dass 40 einen Durchschnitt haben, 10 sehr schlechte Genetik, also siehst du da auch so ein Bild sich durchziehen, oder?
Also ich würde sagen, Genetik bestimmt ja, oder wir können uns ja verschiedene Bereiche anschauen, was die Genetik am Ende des Tages beeinflusst, ja, einfach mal wirklich strukturelle Voraussetzung, ja, ist ja irgendwo ein Part, den wahrscheinlich du jetzt auch meinst, also meinst du die Genetik einfach im Hinblick auf die auf das Maß an Potenzial, was die Person mit sich bringt oder auch was die Person
Potenzial, an Knochenbau, aber auch auf das Potenzial, wie schnell Leute Muskulatur aufbauen, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Manche bauen gefühlt 8 Kilo in einem Jahr auf, manche nur 2.
Da kommt auch dann vielleicht noch der nächste Punkt rein. Genetik betrifft ja irgendwo auch die physische Komponente. Also was ist die Person auch eigentlich bereit, imstande zu leisten und auch wie, sag ich mal, schmerztolerant ist die Person und so weiter und so fort.
Psychisch
also,
meinst du dann, oder?
Genau. Ja, da hat Genetik auch einen großen Einfluss drauf, weil eine Person, die sehr viel Muskelmasse mit sich bringt, mal ungeachtet der, sag ich mal, der Struktur, ja, die wird genetisch auch was mitbringen, dass sie eben so viel Muskelmasse aufbauen kann. Ja, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass alle Leute, die da draußen wirklich outstanding Physiks haben, ja, die haben was andere halt einfach nicht haben. Ja, die haben von der Arbeitsmoral oder die haben vom Kopf her auf jeden Fall was sie einfach dazu befähigt, halt diese letzten Reps zu machen, die andere vielleicht nicht machen, ja, oder die dafür halt einfach sorgen können, dass sie mehr tun als andere, ja, da wo andere aufhören, können sie halt mehr machen. Also da reden wir wirklich von den Leuten, die wirklich schon sehr weit vorne dabei sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wahrscheinlich mehr Leute eine gute Genetik haben, mehr gute Genetik haben, als sie sich, glaube ich, einreden, ja, weil viele nutzen diese Aussage einfach auch als Ausrede. Ja, die sagen, ja, okay, so und so ist es, da kann nicht mehr dazu. Und dann guckst du die Person an, denkst dir so, pass auf, eigentlich hast du da und dafür gute Voraussetzungen. Du musst einfach nur mehr Zeit investieren, du musst härter arbeiten und dann kann da über kurz oder lang was sehr, sehr Gutes bei rumkommen. Ja, und jetzt eine prozentuale Verteilung da anzugeben, wie viele Leute mit einer sehr guten und schlechten und wie auch immer Genetik rumlaufen, ist, glaube ich, schwierig. Ich würde sagen, dass die mit Elite-Genetik doch deutlich seltener vertreten sind, ja, und dass der Großteil eher durchschnittlich rumläuft, mehr oder weniger. Also jetzt nicht irgendwie diese Outlier, ja, die wir alle immer irgendwo sehen, von denen gibt es halt meiner Meinung nach einfach weniger. Ja, und das würde ich sagen, habe ich auch im Coaching, und das wird wahrscheinlich jeder Coach, den du interviewen würdest, mitgeben, dass die wenigsten wahrscheinlich jetzt diese Elite-Leute sind. Ja, sonst hätten wir natürlich auch noch einen viel höheren Pool an extrem guten Athleten, wobei der ja auch immer größer wird, weil ja auch immer mehr Leute diesen Sport machen und immer mehr von diesen Outliern, in Anführungszeichen, ihr Potenzial halt auch maximal nutzen und nutzen können, weil sie Wissen richtig verarbeiten, weil sie sich früh in Coachings befinden und so weiter und so fort. Und eigentlich auch erst so dieses Potenzial dadurch ja entfaltet wird, wenn ihnen die richtigen Tools an die Hand gegeben werden. Ja, wobei es ja auch wieder andere gibt, die, weiß ich nicht, die funktioniert irgendwie alles nochmal anders. Ja, also Fabian Fahrrad ist für mich hier das beste Beispiel, der sich in seiner Prep nicht wiegt und einfach auf seinen Körper hört, ja, und halt einfach zu Stage Conditioning kommt, was andere wahrscheinlich mit Coach, ohne Coach, keine Ahnung, nie erreichen werden. Ja, also das ist halt auch wieder so eine Sache für sich. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, denke ich, sind viele gesegneter, als sie glauben. Manche, klar, haben von der Genetik halt rein auf struktureller Basis vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, können aber trotzdem eben genetisch, haben sie viel mitbekommen im Hinblick auf ihre Arbeitsmoral und können dementsprechend halt auch einfach was rausholen, ja, können einfach Gas geben. Aber klar, fallen gewisse Dinge immer wieder auf, ja, also schmales Schlüsselbein, breite Taille, schlechte Ansätze, was die, sag ich mal, Muskelgruppen angeht, die den Frame am Ende des Tages beeinflussen, also Quads, Lats, Delts in irgendeiner Art und Weise, ja. Wenn du da halt einfach nicht die besten Karten hast, dann wirst du halt wahrscheinlich, wie gesagt, nicht diese oberen 5 oder 10% ausmachen, ja, und ich denke, das muss man den Leuten dann halt mit der Zeit auch irgendwo so ein bisschen mitgeben. Also ich finde, als Coach hast du irgendwo natürlich auch die Aufgabe, dann Leuten eine realistische Erwartungshaltung einfach, was sie langfristig auch erreichen können, ja, mit an die Hand zu geben. Ja, weil wenn mir jetzt mein Coach sagen würde, hey, Tobi, du kannst in 5 Jahren, hast du die dicksten Arme, wenn du Gas gibst, dann ist das für mich halt einfach, da weiß ich, dass das nicht stimmt, weil einfach gewisse Ansätze dafür sorgen, dass diese Muskelgruppe wahrscheinlich einfach nie super stark ausgeprägt sein wird. Ja, wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, du könntest, wenn du jetzt 5 Jahre lang mehr in die Quads investierst, irgendwie mehr ins Wellness starten, wenn es sowas geben würde, da würde ich sagen, könnte sein, ja, weil das von der Genetik her entsprechende, die Ansätze halt einfach mitbringen, dass die Beine entsprechend dick aussehen können, ja, weil am Ende des Tages ist ja auch einfach immer wieder nur, was oder wie schaut was aus, wie kann was ausschauen, muss ja gar nicht unbedingt sein, dass jemand jetzt einen super dicken Arm oder super dickes Bein hat. Die Illusion ist halt einfach da, ja, durch weniger Körperfett, entsprechende Ansätze, schaut dann das Bein oder der Arm dicker aus als bei einem anderen, ist es aber vielleicht gar nicht, ja, das ist ja auch so ein Ding für sich, ne? Deswegen ist, glaube ich, das Feedback, was ich als Coach oder was ich den Personen geben kann, super, super wichtig, dass da auch einfach nicht einer Sache hinterhergerannt wird, die vielleicht nie erreicht werden kann, ja, das ist glaube ich, vor allem
dahingehend. Was glaubst du, ist dann so ein Punkt, ist das dann, glaubst du wiederum nur Genetik oder glaubst du beispielsweise jetzt nochmal auf dich bezogen oder auf mich bezogen, wir haben ja beide nicht so die stärksten Arme, ja, dass dann vielleicht auch da die Leidensfähigkeit nicht so hoch ist, wie du bei Beinen hast? Mhm. Oder was denkst du, sind noch Faktoren, die damit reinspielen könnten?
Also sicherlich ist Ansteuerung und Intensität ein Punkt, den man, glaube ich, in so Schwachstellen immer wieder verbessern kann und immer wieder ausbauen kann und wo sicherlich auch, also ich stelle das bei mir beim Bizeps-Training fest, Bizeps-Training fällt mir tatsächlich, also dieses at 0 zu gehen oder wirklich an diese letzten Reps, mittlerweile deutlich leichter, aber früher habe ich das sicherlich viel auf der Strecke gelassen, weil einfach meine Schmerztoleranz, was Curls angeht, sehr gering ist. Also, dass dieses, keine Ahnung, typische Brennen, was man beispielsweise von der Leg Extension oder sowas kennt, wo du dann weißt, okay, jetzt machst du noch diese nächsten 3 bis 4, weil auch wenn es jetzt schon weh tut, da kommt noch, da geht noch deutlich mehr. Das habe ich beispielsweise in der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen rückblickend festgestellt, dass ich da einfach was auf der Strecke gelassen habe, weil ich einfach nicht hart genug reintrainiert habe. Ja, also Genetik, also nur davon auszugehen, dass jetzt jemand eine schlechte Muskelgruppe hat oder schlecht ausgeprägte Muskeln, und das auf die Genetik zu schieben und sagen, okay, Ansätze, Ursprünge erlauben nicht mehr, das ist natürlich Quatsch. Ja, ich denke, das Ziel muss generell sein, durch eine sinnvolle Trainingsplanung, akkurate Ausführung, entsprechende Intensität und auch individuelle Übungsauswahl schon dafür zu sorgen, dass man aus diesen Muskelgruppen das Maximum rausholt. Man muss nur trotzdem realistisch bleiben und dann kommunizieren, dass wenn all das passt und wenn man all das macht, trotzdem wahrscheinlich nicht der dickste Arm am Ende des Tages bei rumkommt. Also ich meine, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also nicht den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, wird eh nie was, kannst du auch eigentlich mal weglassen, so, ja. Was viele beispielsweise bei ihren Waden machen oder sowas, ist ja wirklich oft vertreten, dass sie sagen, okay, Ansätze, Ursprünge sind, wie sie sind, das Training macht mir auch keinen Spaß, Waden ist sowieso drauf geschissen, so trainiere ich nicht. Ja, wenn man das mit allen Schwachstellen machen wird, wäre das halt ein großes Problem. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel und auch nicht der Sinn von Bodybuilding. Ja, wenn man darauf aus ist, dass man einen symmetrischen, ausgewogenen, ausgeglichenen Körper formt, der das bestmögliche Paket irgendwo ja repräsentiert, dann ist ja der Anspruch da, einfach über die Zeit immer besser zu werden, immer wieder Dinge dazuzulernen und irgendwie den Prozess zu optimieren. Aber wie gesagt, man muss früher oder später auch einfach der Wahrheit ins Gesicht blicken und akzeptieren, dass das wahrscheinlich nicht wird wie bei jemand anderem. Ja, wenn ich Daniel seine Arme jetzt hernehme, Kubik, ich könnte noch die nächsten 20 Jahre trainieren, alles ins Pipapo machen, das wird nie so werden. Das ist ein Trizeps VR, werde ich nie bekommen. Ja. Ist wie es ist, ja.
Das stimmt ja wohl. Denn nochmal rückblickend die Frage, würdest du dich selbst als genetisch gesegnet oder eher weniger gesegnet bezeichnen?
Rein von der Struktur her würde ich sogar sagen, dass es tendenziell eher, also wenn wir 1 bis 10 jetzt hernehmen, ich mich eher im tatsächlich oberen Bereich aufhalte, weil Schlüsselbein relativ breit ist, Taille relativ schmal und Quad-Struktur auch eine entsprechende Shape hergeben, ja, Lat eine entsprechende Shape hergibt, ja, trotzdem bin ich kein Monster. Ja, das kann man sagen, okay, meine Arbeitsmoral passt nicht, würde ich auch nicht behaupten. Trainingsintensität passt nicht, würde ich auch nicht behaupten. Also, das nur weil die Struktur das hergibt, muss es nicht am Ende des Tages dafür sorgen, dass jetzt alles andere entsprechend passt. Ich habe zum Beispiel beispielsweise unglaublich dünne Gelenke. Ja, also mein Handgelenk, mein Ellenbogen, Kniegelenk, das ist alles, also sehr, sehr tiny so. Dementsprechend, ja, ist da auch wieder das Maß an Muskelmasse, was da am Ende des Tages draufkommt, kann ja auch wieder, ist auch wieder so ein kleiner Faktor, ne, der Einfluss darauf hat, wie viel Muskelmasse überhaupt da drauf Platz finden kann. Ja, wenn ich jetzt so ein Gelenk habe, dann ist da wahrscheinlich einfach mehr möglich. Und deswegen nur gewisse Dinge, sich an gewissen Dingen aufhalten, wie zum Beispiel diese Schlüsselbeinbreite und Taillenumfang, das wird allein nicht der Schlüssel sein, um jetzt zu sagen, die Person hat eine gute oder schlechte Genetik. Deswegen, ich glaube, das ist sehr vielfältig. Auf gewissen Ebenen ist es wahrscheinlich ganz gut, auf einer gewissen Ebene ist es vielleicht eher unterer Durchschnitt.
Hattest du durch die Handgelenke auch oder wenn du sagst, kleinen Gelenke, auch schon mal Probleme, würdest du sagen? Also dass die nicht so belastbar sind?
Tatsächlich am Handgelenk tatsächlich schon und Knie auch. Ja, Ellenbogen bin ich tatsächlich bisher in meiner Trainingskarriere immer verschont geblieben, aber Handgelenk war zum Beispiel meine erste, also mit den Knien habe ich eigentlich schon immer entsprechend Probleme. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das Gelenk zwar klein ist, aber meine Quads und Glutes und generell Masse oder Muskelmasse im Unterkörper doch eher stärker ausgeprägt ist, wo wir auch wieder dabei sind, dass vielleicht nicht das eine auf das andere schließt, aber und dadurch meistens auch ein entsprechendes Maß an Last bewegt wird und dadurch vielleicht auch passive Strukturen stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden, vielleicht auch in meinen ersten Trainingsjahren durch vielleicht nicht das akkurateste Training, aber das ist vielleicht eine andere Sache, aber ja, Kniegelenk und tatsächlich Handgelenk war meine allererste Verletzung meiner Trainingskarriere. Ich glaube, mit so 2 Jahre, 2,5 Jahre gescheit trainiert habe, habe ich irgendwann beim Curlen oder so mal das Handgelenk verletzt einfach und konnte halt ewig lang keine supinierten Bewegungen und sowas ausführen und musste auch heutzutage noch ziemlich aufpassen. Also wenn ich mit beispielsweise so einer Straightbar curlen würde, ja, am Kabel oder am mit einer Langhantel und das über einen zu langen Zeitraum mache, hätte ich, glaube ich, relativ fix wieder ein ähnliches Problem. Ja, also
Okay, also wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen würden, man sollte auf jeden Fall die Punkte, die man beeinflussen kann, beeinflussen. Das heißt, die Arbeitsmoral so hart wie möglich pushen. Dieses Leiden muss man lernen, denke ich. Ne? Da lernt man auch mit den Jahren immer weiter. Also ich denke, da lernt man auch nie aus. Du selber lernst sicherlich auch noch bei manchen Trainings. Boah, krass, jetzt habe ich noch mal 2 mehr geschafft von der Leidensfähigkeit als vor 3 Monaten. Vielleicht war der Schlaf jetzt noch perfekter und das ganze Zusammenspiel, wann was gegessen wurde, ne? alles Zusammenspiel. Und ja, dass man im Endeffekt einfach das beeinflusst, was beeinflussbar ist und dass man sich nicht als Ausrede im Positiven oder Negativen die Genetik sucht. Man muss es akzeptieren, dass gewisse Muskelbäuche so sind, wie sie sind, dass da die Struktur nicht verändert werden kann. Ansatzursprung, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Und dass man trotzdem das Beste aus sich rausholt und sich dahingehend dann auch mit sich vergleicht. Und selbst wenn du weiterhin nicht in die Top 5 kommst beim Wettkampf, auch von einer Saison zu 3 Jahre später, du aber 4-5 Kilo mehr wiegst auf der Bühne und bist deutlich härter, dann hast du dich ja trotzdem enorm verbessert im Vergleich zu vor 3-4 Jahren.
Eben, also ich denke, dass das Thema in Arbeit investieren und sich bestmöglichst bemühen, das ist eine Sache, die kann, wie gesagt, da kann sich keiner von wegreden. Das kann jeder lernen, kann jeder machen, wenn er will. Ja, wie gesagt, es gibt trotzdem, glaube ich, nochmal Unterschiede im Hinblick auf das Maß an möglich investierter Arbeit. Es gibt einfach Leute, die haben das Potenzial, mehr zu machen, mehr zu leisten. Das ist ja auch egal, ob wir da jetzt den Sport anschauen oder auch im Unternehmertum, ja, Leute, die einfach ein gewisses Maß an oder ein gewisse einfach ein Business aufgebaut haben, was floriert so, da spielt halt die Genetik dann wieder mehr auf kognitiver Ebene eine Rolle und die Person kann vielleicht auch einfach länger leistungsfähig bleiben im Hinblick auf ihre To-Dos und somit in kürzerer Zeit mehr aufbauen, ja, also wie gesagt, Genetik spielt eigentlich in jeder Branche irgendwo irgendeine Rolle, im Bodybuilding ist halt einfach nur so offensichtlich, weil man die Genetik definitiv zur Schau stellt. Ja, kein Unternehmer geht jetzt her und sagt, ich habe einen IQ von dem und ich habe eine Leistungsfähigkeit davon und kann dementsprechend Unternehmen XY schneller aufbauen als jemand anderes. Ja, und,
ist da die Frage, ob das dann auch nur Genetik ist oder ob das wieder Erziehung ist, eine Glaubenssätze etc. pp.
Genau. Also da es
spielt es ist immer alles, was zusammenspielt. Eben.
Ja, ist ja, nicht ja. Nur aber wie gesagt, im Bodybuilding kann jeder hart arbeiten, der eine mehr, der andere weniger. Das, was man halt am Ende des Tages beeinflussen kann, man beeinflussen. Mikromanagement kann man natürlich auch bis ins Detail betreiben, was du jetzt gerade gesagt hast, Schlaf verbessern und, weiß nicht, alle möglichen Tools optimieren, Verdauung optimieren und jedes mögliche an Supplement testen, was am Ende des Tages vielleicht noch ein kleines bisschen mehr gibt. Aber wie viel das am Ende des Tages halt auch ausmacht, das ist halt dann...
Wie das da fällt mir gerade noch ein, sagt dir Ätzisteron was?
Habe ich schon gehört,
das Supplement, ja. Spinat, ja. Spinatstoff.
Ja, voll.
Soll auch jetzt irgendwie eine signifikante Wirkung auf Muskelaufbau haben.
Ja.
Also ich habe mir gestern mal Studien durchgelesen, aber
ja.
Mal gucken.
Kannst du mal testen und berichten, Marc.
Genau, in der nächsten passiert. Folge. Ich denke, das war auf jeden Fall ein guter Abschluss für die Folge und ansonsten wünschen wir euch einen anabolen Tag und bis zum nächsten Mal.
Haut rein.
Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website www.homanbodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter Marc Homan.